Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. In der Reihe Amnesty on Air erwartet Sie heute ein Interview mit Michael Bogemeier über die Menschenrechtsarbeit von Amnesty International und wie man dazu kommt, diese großartige Organisation zu unterstützen, und zwar sein Leben lang. Ich bin Heidrun Kofer-Langmark und werde dieses Interview moderieren. Selbst bin ich seit 1975 bei Amnesty International aktiv und leite die Ortsgruppe Bovenden-Göttingen. Für diejenigen, denen Amnesty International nicht bekannt ist oder nicht so gut bekannt ist, hier ein kurzer Rückblick von Miriam Wurster aus unserer Gruppe.
November 1960. Zwei Studenten aus Portugal werden zu einer 7-jährigen Haftstrafe verurteilt. Was wird ihnen vorgeworfen? Sie hatten in einem Café in Lissabon auf die Freiheit angestoßen. Der Londoner Rechtsanwalt Peter Bennison macht in einem am 28. Mai 1961 veröffentlichten Artikel in der Zeitschrift Observer auf den Fall aufmerksam. Er appelliert an die Leser, sich mit Briefen an den Diktator Salazar für die Freilassung der Studenten einzusetzen. Die Resonanz ist groß. Aus dieser Initiative ist Amnesty International hervorgegangen, eine Bewegung, die sich weltweit für die Freilassung politischer Gefangener einsetzt. Die einzige Bedingung dafür ist, sie dürfen Gewalt weder angewendet noch dazu aufgerufen haben. Weitere Ziele von Amnesty International sind faire Gerichtsverfahren sowie die weltweite Abschaffung der Folter- und Todesstrafe.
Weiter geht es mit Amnesty International, in diesem Jahr 60 Jahre alt. Ich bin Heidrun Kofer-Langmark. Sie haben gerade von der Entstehung Amnesty gehört. Der Appell von Rechtsanwalt Peter Bennison ist nun 60 Jahre her. Heute zählt Amnesty 10 Millionen Mitglieder. Überall auf der Welt sind seitdem Gruppen entstanden, eine davon 1974 in Bovenden bei Göttingen. Und nun zu meinem Interviewpartner, der von Beginn an dabei war. Michael Bogemeier, du bist ein Mann der ersten Stunde der Menschenrechtsarbeit von Amnesty International in Göttingen und Umgebung. Du bist Mitbegründer der Gruppe Bovenden-Göttingen. Erzähl uns etwas von den spannenden Anfängen.
Also zugleich mit der Gründung von Amnesty International bin ich auf dem Weg nach Marokko auf einem Frachtdampfer zur Hilfsorganisation IRENE, in der Wehrdienstverweigerer aus unterschiedlichen Ländern Friedensdienst statt Wehrdienst leisteten. In diesem Fall ging es um den Einsatz nach einem Erdbeben in Marokko. In Agadir waren 20.000 Menschen ums Leben gekommen. Von den Freiwilligen war zu leisten, einen zerstörten Sultanspalast als Waisenhaus wiederherzurichten oder auch in den Bergen bei den Berbern im Atlas Zisternen zu reparieren. In Deutschland war die Wehrpflicht wieder eingeführt worden. Ich wollte zwischen Abitur und Studium eine solche Arbeit freiwillig als Alternative zum Wehrdienst leisten. Zu der Zeit kannte ich weder die UN-Menschenrechtskonvention von 1948 noch die Statuten von Amnesty. An den ersten Ostermärschen gegen die Wiederaufrüstung und die Stationierung von Atomwaffen in Europa hatte ich mich damals allerdings schon mehrfach beteiligt. Wie gesagt, war die Gründung unserer Gruppe, damals mit der Bezeichnung 503, erst im Jahr 1974. Es gab 12 Gründungsmitglieder. Die Gruppe wuchs sehr schnell. Du, Heidrun, gehörtest ja dann ein Jahr später auch schon zu den inzwischen 20 Mitgliedern. Ernst Kube, mein Onkel, war unser erster Sprecher. 6 Mitglieder waren aus meiner Familie und diese ersten Sitzungen fanden in meinem Haus statt. Die anderen 6 waren der Pastor unserer evangelischen Kirchengemeinde in Eddigerhausen und weitere Kirchenmitglieder. Es gab zu der Zeit allerdings schon 2 Amnesty-Gruppen in unserem Göttinger Bereich, nämlich die Bürgergruppe mit der Bezeichnung 117 und daraus auch sehr schnell im selben Jahr 1969 entstanden die Hochschulgruppe mit der Registriernummer 121.
Ja, ich erinnere mich wirklich gut, wie ich als Studienanfängerin 1975 mich für Amnesty International entschieden hatte und in eure Gruppe kam. Sie hören weiter Heidrun Kofer-Langmack im Gespräch mit Michael Bogemeier über seine Arbeit für die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Michael, du hast eben von den Anfängen unserer Gruppe in Bovenden erzählt und dabei so nebenher deine Mutter Irmgard Bogemeier beiläufig erwähnt. Die durfte ich ja noch kennenlernen. Und allein ihr Lebenslauf, ihre Kraft, Schicksalsschläge und Erfahrungen in konstruktive Menschenrechtsarbeit umzusetzen, haben mich immer beeindruckt. War ihre Erziehung grundlegend für dein Engagement bei Amnesty International, insgesamt natürlich für das soziale Engagement?
Meine Mutter wie auch meine Frau gehörten zu den Gründungsmitgliedern. Ich eigentlich nicht, denn ich hatte gerade eine Tätigkeit als Stadtplaner in Göttingen angetreten und wollte für diese Aufgabe erstmal frei sein und Fuß fassen. Als junge Lehrerin war meine Mutter bereits Mitglied der Bekennenden Kirche. Eine überschaubare Zahl von Christen, die dem Nationalsozialismus kritisch gegenüberstanden, nannte sich so. Dadurch hatte sie damals schon Nachteile in ihrem beruflichen Fortkommen. Ihre Arbeitsschwerpunkte änderten sich aber entscheidend durch ihre Heirat eines Witwers, das war im Jahr 1936, der schon mit 3 Kindern in diese zweite Ehe kam. Und ihre Aufgaben wuchsen natürlich auch dadurch, dass die Familie dann bis zum Kriegsende sehr schnell wuchs. Als 39-Jährige organisierte meine Mutter im Jahr 1945 die Flucht der damals 20-köpfigen Familie aus Schlesien nach Thüringen. Meine jüngste Schwester wurde im Februar 1945 in Mühlhausen geboren. Unser Vater ist als Stadtkommandant von Hoyerswerda kurz vor dem Kriegsende umgekommen. Unsere Mutter war nach dem Krieg noch 13 Jahre lang als Lehrerin und Heimleiterin ununterbrochen berufstätig, nahm aber gleichzeitig entscheidend Einfluss auf die Erziehung ihrer Kinder im christlichen Glauben, mit sehr viel gemeinsamem Singen und immer in engem Kontakt zu Nachbarn, Freunden und Verwandten. Natürlich hat mich das Aufwachsen im Kreis von 8 Geschwistern und 2 Fluchtbewegungen der ganzen Familie in meinem Alter von 5 und 8 Jahren entscheidend geprägt. Als Flüchtlinge waren wir auf Hilfen angewiesen und hatten Hilfe erhalten. Für das weitere Leben galt für uns selbstverständlich, anderen in vergleichbaren Situationen beizustehen. So waren meine Mutter und ich zum Beispiel noch im Jahr 1962 Mitglieder eines Teams, das im Auftrag der UNESCO den Kongress der Jugendorganisationen aus aller Welt in Kamerun vorbereiten musste. In dieser Zeit meines Studiums von 1961 bis 1967 fallen 5 Einsätze solcher Art in Westafrika.
Als Folge dieser Erziehung zur Humanität hast du bereits in den 50er Jahren den Wehrdienst verweigert. Dazu gehörte damals noch sehr viel Mut und Idealismus. Ich habe als Rechtsanwältin in den 80er Jahren viele Wehrdienstverweigerer vor Gericht vertreten, aber kenne niemanden, der das so früh durchgezogen hat, unter den damals sehr schweren juristischen Voraussetzungen. Woher hast du die Stärke, dieses frühe Bewusstsein für die Thematik genommen? Wahrscheinlich auch aus deiner Vergangenheit. Und in dem Verfahren bist du von keinem Geringeren als Gustav Heinemann vertreten worden. Was kannst du da über deine Erfahrungen berichten?
Zwischen meinen drei Brüdern und mir gab es nur einen Altersunterschied von 5 Jahren. Erziehung und Nachkriegserleben in der Familie waren ausschlaggebend für unsere Einstellung gegen die Entwicklung der sich abzeichnenden Wiederaufrüstung in der BRD. Die Wehrpflicht kam auf uns vier alle zu. Wehrdienstverweigerung und aus Gewissensgründen war erlaubt. Aber sie war damals nicht einfach zu erreichen. Mein ältester Bruder Helmut gehörte zu den ersten anerkannten Verweigerern in Niedersachsen. Christian, der nächste Bruder, musste 2-mal in Berufung gehen, obwohl er eigentlich nicht hätte dienen müssen, weil er sich zum Studium der Theologie entschlossen hatte. Mir und meinem jüngeren Bruder Reinhard stand für unsere Verhandlung vor dem Kreiswehrersatzamt in Göttingen das Anwaltsbüro Posser Heinemann, also unser späterer Bundespräsident, zur Seite. Während meine Verhandlung annähernd 2 Stunden dauerte, war die anschließende Verhandlung mit meinem Bruder nach 5 Minuten beendet. Der Vorsitzende schloss die Sitzung mit der Bemerkung, war ja nicht anders zu erwarten bei der kommunistischen Mutter.
Tja, das musste man sich anhören.
Gustav Heinemann bzw. das Anwaltsbüro Heinemann-Posser war bei der Verhandlung nicht dagegen, anwesend, hatte aber verschiedene schriftliche Zeugenaussagen, zum Beispiel die meiner Mutter, vorzulegen. Auch ich hatte eine eingehende schriftliche Begründung für meine Gewissensgründe und Entscheidungen abzugeben und ein langes Kreuzfeuer zu überstehen. Aber zu Gustav Heinemann gab es noch eine persönliche Beziehung über meine damalige Parteimitgliedschaft in der von ihm gegründeten Deutschen Friedensunion, DFU. Zu der gehörte auch der Theologe Martin Niemöller. Niemöller war in der Zeit des Dritten Reiches vom U-Boot-Kommandanten zum bekennenden Nazi-Gegner mutiert und hatte gegen Ende des Zweiten Weltkrieges KZ-Haft überlebt. Als mutiger Gegner der Wiederaufrüstung in der BRD galt er mir als Vorbild.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Stadtradios Göttingen, wir führen heute ein Gespräch mit Michael Bokemeyer über Amnesty International, die weltweite Menschenrechtsbewegung in diesem Jahr 60 Jahre alt. Und wir führen das Gespräch darüber, wie man dazu kommt, sich sein Leben lang für die Menschenrechte einzusetzen. Mein Name ist Heidrun Kofer-Langmark. Michael, dein Lebenslauf hat dich immer wieder zu den Orten und Geschehnissen geführt, die prägend für Menschenrechtsverletzungen waren und politisches Engagement herausgefordert haben. 1961 war es Portugal, die Reise nach Marokko, die Nähe zu den inhaftierten Studenten in Lissabon, die den Anstoß für die Gründung von Amnesty International gegeben haben. 1967 war es Berlin. An dem Tag, an dem du in Berlin geheiratet hast, ist ganz in deiner Nähe Benno Ohnesorg ermordet worden. Es war der 2. Juni 1967, ein denkwürdiger Tag. Hat auch dieses Geschehen dein Engagement für die Menschenrechte beeinflusst?
Ich würde sagen, ja. Zwischen der Wehrdienstverweigerung und meiner Hochzeit am 2. Juni 1967 lag die Zeit meines Architekturstudiums in Berlin, in der ich mich allerdings um Menschenrechtsfragen oder Amnesty International kaum gekümmert hatte. Es war ein Zufall, dass der Tag meiner Hochzeit mit dem Staatsbesuch des Schah von Persien in Berlin zusammenfiel. Zum krönenden Abschluss des Hochzeitstages wollten wir zusammen mit meinem jüngeren Bruder und seiner Verlobten Mozarts Zauberflöte in der Berliner Oper sehen, hatten aber nicht an das brisante politische Ereignis des Besuches vom Schah gedacht. So gerieten wir mitten in die Demonstration auf der Bismarckallee gegenüber der Waschbetonfassade der Oper. In unserem Rücken, in nur 100 Meter Entfernung, geschah dann der Mord an Benno Ohnesorg, den man heute ja als die Geburtsstunde des RAF-Terrors bezeichnet. Wegen der Überschneidung der beiden Ereignisse habe ich mich nach seinem Tod, Benno Ohnesorgs Tod, besonders für sein Leben interessiert und glaube schon, dass auch das mich zu meinem Engagement für die Menschenrechte ermuntert hat. Zumindest hat es mich sehr beeindruckt. Später habe ich den Bruder von Benno Ohnesorg kennengelernt, der ja Studentenpfarrer in Göttingen war.
Michael, wenden wir uns wieder direkt deiner Arbeit für die Menschenrechte bei Amnesty International zu. Was war da eigentlich der spannendste Fall, den du mit deiner Amnesty-Gruppe Bovenden vertreten hast? Ich meine in der Fallbetreuung, in der Einzelfallbetreuung.
Da möchte ich mal vorausschicken, dass wir in den ersten Jahren von Amnesty International in der Regel drei Gefangene beziehungsweise deren Schicksal als Arbeitsfall zugeordnet bekamen, weil Amnesty auf die politische Neutralität großen Wert legt, waren das in der Regel ein Fall aus dem politischen Westen, dem politischen Osten und aus einem neutralen Land, also zum Beispiel Russland, Rhodesien und Tunesien. Das waren ganz konkrete Fälle, die wir auch noch vor dem nächsten Fall, den wir zugeteilt bekamen, bearbeitet haben. 1978 bekamen wir dann Abdelali El-Hadji in Marokko als Betreuungsfall, ohne Angabe seines unbekannten Inhaftierungsortes. Zwei Jahre zuvor waren in Casablanca in einem Massenprozess, also 1977, ungefähr 200 Linksintellektuelle, genannt die Frontisten, verurteilt worden zu insgesamt 300 Jahren Haft. Das heißt, es kamen auf jeden Gefangenen ca. 15 Jahre. Abdelali, so hieß es, war zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.
3000 meinst du dann, ne?
Ja, richtig, Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Es waren insgesamt 3000 Jahre Haft.
Ja, es sind horrende Strafen, ja.
Die politischen, geografischen und auch die Lebensverhältnisse der Menschen in Marokko waren mir durch einen fast einjährigen Aufenthalt dort als Entwicklungshelfer vertraut. Das und auch meine ausreichenden Sprachkenntnisse erleichterten mir, mich in die Lage des Gefangenen und seiner Familie zu versetzen und sie auch zu verstehen. Der Versuch meiner ersten Kontakte.
Wie ihr den Kontakt erhalten habt, das ist nämlich eigentlich besonders bezeichnend, ja.
Ja, das wollte ich gerade erzählen. Der erste Kontakt gelangt durch einen Trick. Durch eine harmlos wirkende Grußpostkarte aus dem Urlaubsort meiner Familie aus Dänemark an das vermutete Gefängnis in Marokko für politische Gefangene, nämlich in Kenitra, nördlich von Rabat, der Hauptstadt. Auf diese Karte hin bekam unsere Gruppe schon bald eine mehrseitige, wohl aus dem Gefängnis per Wärterbestechung geschmuggelte, detaillierte Beschreibung der Umstände der Verhaftung des Gefangenen, der Anklage, der familiären Vor- und Lebensgeschichte von Abdelali, des Prozesses, der zweijährigen Untersuchungshaft, der Folter und der aktuellen schlimmen Situation im Gefängnis Kenitra.
Das heißt, er hat im Grunde sofort gemerkt, dass diese Postkarte nicht eine harmlose Urlaubskarte war, sondern hat gemerkt, dass da mehr dahinter steckte.
Richtig. Er hat auch vermutet, dass diese Karte von einem Amnesty-Mitglied kommt. Während der 10-jährigen Betreuungszeit lernte Abdelali auch Deutsch. So war es möglich, einen großen Kreis von Menschen über unsere AI-Gruppe hinaus in Deutschland für das Schicksal des Gefangenen zu interessieren. Also zum Beispiel Schulklassen unserer Kinder. Felix Magath zum Beispiel reagierte auch. Er war der Trainer des HSV und der HSV hatte ein Freundschaftsspiel mit einem Team in Casablanca. Aber auch Arthur Levy, der damalige Göttinger Oberbürgermeister, half uns, wenn wir Hilfe brauchten. Und wir hatten Kontakt zu dem Büroleiter des Bundeskanzlers Willy Brandt, Herrn Rose. Die Betreuung von Abdelali durch unsere Gruppe dauerte bis zu seiner Freilassung insgesamt 10 Jahre. Und meine Verbindung zu ihm besteht heute noch.
Ja, da schließt sich ein Kreis. Marokko, Menschenrechtsarbeit. Also du hast die Spur zu ihm gefunden, konsequent verfolgt und es geschafft, persönlichen Kontakt zu ihm aufzubauen. Und das ist dir gelungen gegen alle Widerstände des damaligen marokkanischen Regimes, quasi durch die dicken Gefängnismauern hindurch. Ich weiß, dass du und deine Frau Uta Abdelali auch besucht habt in Marokko, als er in Haft war. Erzähl uns noch kurz davon.
Ja, nach ersten Haftentlassungen der sogenannten Frontisten schien uns die Gelegenheit günstig, mit Verstärkung des öffentlichen internationalen Drucks auf die Behörden in Marokko auch die Freilassung der übrigen Gefangenen zu bewirken. Und in dem Zusammenhang planten wir ein Zusammentreffen mit Abdelali. Das Risiko, in Marokko mit der Geheimpolizei zu tun zu bekommen, war relativ groß und nicht sicher abzuschätzen.
Und wie habt ihr euch da abgesichert?
Es gelang uns mit der Unterstützung des damaligen Oberbürgermeisters, Herrn Levy, die Absicherung unserer Reise durch das Auswärtige Amt in Bonn, dem Herr Genscher vorstand.
Und ihr habt ihn dann getroffen im Gefängnis, oder wie ist das gelaufen?
Ja, wir haben ihn getroffen. Er hatte sich krankschreiben lassen und in Begleitung eines Wärters in das Gefängniskrankenhaus begeben, nach Saleh, das ist die Zwillingsstadt von Rabat. Dort haben wir den Treffpunkt vereinbart. Leider regnete es in Strömen und das Gespräch mit Abdelali und das Kennenlernen erfolgte also draußen unter diesen schlechten Bedingungen. Wir hatten ein großes Geschenkpaket dabei, Es beinhaltete zum Beispiel einen Fußball für seine Freunde im Gefängnis, aber auch Nahrungsmittel, Medikamente und Ähnliches, aber auch einige Dinge für seine Familie. Die allerdings hatten wir bereits vorher bei Besuch seiner Mutter dort abgegeben.
Und wann kam er dann frei? Kurz darauf, oder?
Nicht direkt darauf, sondern erst ein Jahr später nach unserem Besuch und persönlichen Zusammentreffen. Komischerweise oder erfreulicherweise ist dieser Termin identisch mit der Wende in Deutschland, beziehungsweise ja, mit der Zusammenführung der beiden Teile. Und es war ja Ende 89, traf ein Telegramm in unsere Gruppe ein: Je suis libre.
Meine Damen und Herren, stellen Sie sich das vor. Nach 10 Jahren Engagement für einen politischen Gefangenen erhalten Sie ein Telegramm mit 2 Worten, Sui Libre. Was muss das für ein Moment, für ein Gefühl sein? Da ich damals in der Gruppe war, kann ich mich daran auch wirklich gut erinnern und kriege bis heute Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Wir von Amnesty International werden oft gefragt, na, was bringt's denn jetzt überhaupt, diese Briefe zu schreiben? Aber ich finde, dass Michael mit dem Beispiel von Abdelahi sehr eindrucksvoll belegt hat, wie wichtig diese Gewissheit für einen Gefangenen sein kann, dass da irgendwo auf der Welt Menschen sind, die sich für seine Freilassung einsetzen, sich für sein Schicksal interessieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiter Heidrun Kofer-Langmark im Gespräch mit Michael Bukemeier über sein 50-jähriges Engagement bei Amnesty International. Michael, wenden wir uns nun zum Schluss unseres Gesprächs über Amnesty International deiner gegenwärtigen und zukünftigen Menschenrechtsarbeit zu. Was ist dir gegenwärtig wichtig im Rahmen deiner Amnesty-Arbeit?
Aufgrund meines Alters sind mir überschaubare und leistbare Dinge wichtig. Also zum Beispiel die Erweiterung unserer guten Zusammenarbeit mit den Göttinger Gruppen. Auch das Rückbesinnen auf unmittelbare Einzelfall- und Gefangenenbetreuung erscheint mir wichtig. Und das monatliche Versenden der Briefe gegen das Vergessen, die uns jeweils für 3 Gefangene mit deren Adressen zugesandt werden, damit wir Petitionen schreiben können. Dann für die UN-Menschenrechtskonvention als geeignete Basis für eine friedvolle Zusammenarbeit zu das friedvolle Zusammenleben von Menschen und Staaten werben und diese Menschenrechtskonvention bekannt machen. Und letztens den Menschenrechtspfad als Naherholungsangebot zu bewerben, ihn zu erhalten und für Lehrgänge im Sinne von Gehen und Lehren und Lernen nutzen.
Ja, das ist mit Sicherheit die beste Art, die Menschenrechtserklärung bekannt zu machen, eine Art Bildungsarbeit und das auf dem Plesse Menschenrechtspfad rund um die schöne Plesse herum. Wie bist du darauf gekommen, dort einen Menschenrechtspfad anzulegen?
Also es ist eigentlich nicht sehr angenehm, auf Plätzen Menschen anzusprechen, und sehr kompliziert, ihnen zu erläutern, was wir als Amnesty-Mitglieder machen. Das bringt uns fast automatisch immer in eine Bittstellerrolle. Ich fand eigentlich besser, mal ein Angebot zu machen, das zum Mittun, zum Miterleben reizt, also zu vernetzen. So entstand die Idee, mit der Forstverwaltung gemeinsam einen Waldwanderweg anzubieten, der Körper, Geist und Seele gleichermaßen anregt. Ein Angebot also zur Naherholung, vorrangig für Plessewaldbesucher und Mitbürger. Unser Vorbild war ein ähnlicher Menschenrechtspfad, der in Bad Mergentheim entstanden war. Das besondere Merkmal unseres Menschenrechtspfads in Bovenden ist, dass er eine Länge von 10 Kilometer hat, wahrscheinlich der längste Menschenrechtspfad in Deutschland ist. Es werden auf diesem Pfad die 30 Artikel der Menschenrechtskonvention auf DIN A2 großen Schildern, also 40 auf 60 Zentimeter, am Wegesrand vorgestellt in einer Kurzfassung. Somit hat man im Abstand von 500 Meter jeweils Zeit, über zwei Artikel nachzudenken, ehe man zum nächsten Schild kommt, und das auf einem Rundwanderweg, an dessen Ende auch die Gastronomie auf der Plesseburg zur Verfügung steht.
Im vergangenen Jahr sollte ja der 10-jährige Geburtstag des Menschenrechtspfades groß gefeiert werden. Und sogar der Generalsekretär der deutschen Sektion von Amnesty International, Markus Beko, hatte sein Kommen zugesagt. Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie konnte die Amnesty-Gruppe Bovenden dennoch pressewirksam auf die Lage der Menschenrechte, gerade in Corona-Zeiten, aufmerksam machen?
Also richtig, der Plesse-Menschenrechtspfad war bereits vor 10 Jahren entstanden, im Jahr 2010. Und wir feierten also 2020 dann das 10-Jährige oder beabsichtigten das in einer relativ großen Veranstaltung zu gestalten. Die Schilderpaten waren für kurze Statements eingeladen. Also sie hatten bei der Gründung des Pfades jeweils zu zwei Artikeln eine kurze Rede gehalten. Es sollte ein Treckerkorso und Busse aus Bovenden zu dem Menschenrechtspfad laufen, damit auch ältere Bovender Bürger zum Startplatz kamen. Da war dann eine Rundfahrt geplant, eine Abendveranstaltung im Theater und ein Vortrag über die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Alles das war vorbereitet. Das Alternativprogramm, Corona-bedingt, war dann die Pflanzung einer Elsbeere. Das ist eine seltene Eschenbaumart, und zwar innerhalb des Plesse-Areals. Bei schönstem Frühlingswetter folgte ein Fahrradkorso bis zum Schild der Artikel 13-14. Dort wird das Recht auf Heimat und das Recht auf Asyl beschrieben und vorgestellt. Der Baum steht heute, gut ein Jahr später, angewachsen dort. Und es ist ein Granitstein hinzugefügt, finanziert von Amnesty, der Fleckengemeinde Bovenden und einer Bürgerorganisation. Und er enthält eine Tafel auf dem Granitstein, die eine Erklärung gibt über, eigentlich zum Thema gegen das Vergessen, also gegen das Vergessen des Baumes, der Elsbeere, und gegen das Vergessen von Gefangenen.
Welche Ziele hast du dir für die Menschenrechtsarbeit in den kommenden Jahren gesteckt?
Ich möchte nur nach besten Kräften meine Erfahrungen, die ich in den letzten 30 Jahren bei Amnesty gesammelt habe, sinnvoll in die wertvolle Arbeit der weiteren 10 Millionen AI-Mitglieder einbringen. Konkret zum Beispiel Überblick über diesen bestehenden Menschenrechtspfad geben, aber auch eine Zusammenstellung aller übrigen Pfade in Deutschland erarbeiten oder erarbeiten lassen. Sie sollte jedenfalls bestehen. Dann möchte ich Gruppen auf dem Menschenrechtspfad begleiten können, also Kontakt zu Vereinen, Schulen herstellen und halten. Aber es ist ja auch ganz konkret, der Pfad mit seinen Schildern instand zu halten. Also Schilder sind zu ersetzen, die durch Vandalismus oder Dummheit oder Arbeiten im Wald oder durch die Witterung zerstört sind oder verschwunden sind. Diese Arbeit hält jung.
Ja, und es ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Menschenrechtsarbeiten, kann man sagen, oder Arbeiten für die Menschenrechte, Schulen, Schülergruppen dort zu begleiten und ihnen auf diese Art und Weise die Menschenrechte nahezubringen. Was wünschst du Amnesty International, also der Organisation insgesamt, für die Zukunft?
Amnesty International sollte praxisnah und unbürokratisch bleiben. Handeln und agieren möglichst nah an Inhalt und Sinn der Menschenrechtskonvention der UNO. Aber sich orientieren am Leid der Betroffenen und der Opfer. Dann wünsche ich Amnesty International natürlich auch steten Zuwachs an Förderern, Spendern, Helfern und Mitgliedern. Und wir sollten stets beherzigen eine Lebensweisheit von Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Danke, Michael Burkemeier. Das nächste Gespräch führen wir auf dem Menschenrechtspfad an der Plesseburg bei Bovenden. Das habe ich mir vorgenommen. Liebe Hörer und Hörerinnen, Sie hörten ein Gespräch mit dem Menschenrechtsaktivisten Michael Burkemeier über seine Arbeit bei Amnesty International und wie er zu diesem Engagement für die Menschenrechte gekommen ist. Diese Sendung gehört zur Sendereihe der Göttinger Amnesty-Gruppen Amnesty On Air. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn wir Interesse wecken konnten, zum Beispiel an einem Besuch unseres Menschenrechtspfades an der Plesseburg bei Bovenden Göttingen, würden wir uns freuen. Oder schauen Sie einfach mal bei einem unserer monatlichen Treffen an jedem zweiten Montag um 17 Uhr im Gemeindehaus in Eddigerhausen vorbei. Zur Information besuchen Sie unsere Homepage www.amnesty-bovenden-göttingen.de oder schreiben Sie uns Gruppe 1503@amnesty-bovenden-göttingen.de.